Ich war mein ganzes Leben lang Außenseiter. Bis ich eines Tages auf alles geschissen habe.
Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge des Serientäter, der Podcast. Ich begrüße euch, schön, dass ihr wieder da seid. Wir sind heute wieder zu zweit. An meiner Seite meine bezaubernde Moderatorin Jeanette und meine Wenigkeit Hatem. Wir reden heute über eine ganz besondere neue Netflix-Serie. Und zwar ist es das Biopic des berühmten Designers Halston. Jeder kennt ihn oder vielleicht auch noch nicht. Ja, warum eigentlich? Halston war einer der bekanntesten Designer seiner Zeit und ist dann völlig in Vergessenheit geraten. Woran das liegt und warum das irgendwie vielleicht auch mit Orchideen zu tun hat, das erzählen wir euch gleich. Aber jetzt geht's erstmal in die News.
Ja, und wir starten kulinarisch mit einer unserer absoluten Lieblingsserien. Und jetzt fragt ihr euch, wie kommt das zusammen? Eine unserer Lieblingsserien ist Four Blocks. Und niemand geringerer als Latif Hamadi, auch bekannt als Massiv, der Rapper, hat in Offenbach einen Dönerladen eröffnet. Babas Döner.
Passt so gut, oder?
Da werden wir auf jeden Fall mal reinschauen.
Ja, ist ja nicht ganz so weit weg von uns und da werden wir definitiv mal probieren, was der Gute vom Spieß schneidet. Mal schauen. Ja, die nächste News geisterte ja schon die letzten Wochen durch die Medien und jetzt hat es sich bewahrheitet. Amazon kauft das Filmstudio MGM auf. MGM kennt jeder von euch wahrscheinlich, dieser rührende Löwe. Genau der, Metro-Goldwyn-Mayer. Und für schlappe, wie viel waren es? 6,9 Milliarden Euro haben sie den Laden aufgekauft. Und ja, ich muss sagen, irgendwie schon eine Schocknachricht. Nee. Jeanette, alles okay?
Ja, ich bin so geschockt.
Hat es dir so die Sprache verschlagen? Ja, du hast das Trauma von dem Verkauf Fox, 20th Century Fox an Disney wahrscheinlich noch nicht verkraftet.
Nee, jetzt kommt stimmt. Schon der nächste Knaller. Wobei ich das schon irgendwie inhaltlich besser verkrafte als Amazon. Ich weiß nicht. Das ist für mich einfach kein... Also ja, die bieten zwar auch einen Streamingdienst, wo auch tolle Sachen rauskommen, okay, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass das eher so ein Kaufhaus ist, das so nicht so viel Film und Seele hat, wie halt ein klassisches Studio. Und dann finde ich das irgendwie, ich finde ein Filmstudio zu shoppen, das gefällt mir nicht.
Ja, ist schon krass. Passt aber absolut in die aggressive Marktstrategie Amazons, die sich natürlich seit längerem auf ihren Streaming-Bereich konzentrieren, um irgendwie mit Angeboten von Netflix und Disney Plus mithalten zu können. Und da braucht es halt exklusive Titel.
Aber hast du das Gefühl, so ganz subjektiv natürlich, aber hast du das Gefühl, dass Amazon liebevoll mit seinen Inhalten umgeht, dass sie da wirklich, dass da Film-, Serienmenschen hinterstecken, die da... Ich weiß nicht.
Ich denke schon. Also ich denke, der Laden an sich, ja genau, also der Laden an sich natürlich interessiert sich herzlich wenig dafür. Die wollen Geld und Marktmacht und die penetrieren ja wirklich alle Bereiche mittlerweile, gefühlt, ja. Noch nicht, aber da wird es ja irgendwie hinkommen. Aber ich denke jetzt so ein bisschen wie bei Apple, also am Ende des Tages heuern sie natürlich doch Künstler an. Und das ist dann auch irgendwie schön und die freuen sich ja auch über diese Möglichkeiten, die sich denen ja auch damit eröffnen, dass sie mit so sehr finanzstarken Konzernen dann arbeiten dürfen. Aber ja, also ich muss sagen, dass meine Gefühle dazu eher schlecht sind. Und ich mir denke, also wenn es da so krass um Zahlen und Geld geht, und interessanterweise wird es in unserer heutigen Folge ja auch unter anderem darum gehen, dann leidet die Kunst. Und das bleibt abzuwarten, ob das Niveau der Qualität der Inhalte da drunter leiden wird. Aktuell sehe ich das noch nicht. Würde ich nicht so weit gehen.
Aber vielleicht kann man es auch so sehen, dass sie sich extra jemand renommierten wie MGM kaufen, eben damit ein bisschen Filmliebe reinkommt. Also dass sie, wie du schon sagst, sich einfach Leute dazu holen, die das eben mitbringen, was sie selber vielleicht nicht haben.
Ja, und die kleinen Namen, die man da noch mit einkauft, ne? So.
Ja.
Gut, die James Titel, Bond, würde ich sagen.
Handmaid's Tale. Also, naja.
Da ist schon ein bisschen was.
Ja, und wir haben auch gleich eine Empfehlung tatsächlich von Amazon Prime, beziehungsweise eine Ankündigung. Empfehlen können wir es noch nicht, weil wir selbst noch nicht reingeschaut haben, aber man hat schon viel gehört. Seit dem 14. Mai bereits läuft dort die Serie The Underground Railroad, ein Historiendrama und harte Kost vor allem. Ende des 18. Jahrhunderts flieht die Sklavin Cora von einer Plantage in Georgia und macht bald eine erstaunliche Entdeckung. Eine geheime Eisenbahnlinie erstreckt sich unter der Erde des südlichen USA und bietet Cora die Chance auf einen Neuanfang. Das klingt jetzt noch nicht so deep, aber es geht eben um Sklaverei und wie ein junges Mädchen dort flieht und was sie dabei so erlebt und wie so die Zeit der Sklaverei und der Rassismus in den USA aussah, das wissen wir alle, ist auf jeden Fall kein schönes Kapitel und dementsprechend ist es bestimmt eine tolle Serie, aber ich glaube, man muss da auch echt Lust drauf haben, sich damit zu beschäftigen.
Ja, und tatsächlich haben wir uns ja überlegt, es ist auf jeden Fall ein Anwärter, der es möglicherweise in einer Besprechung bei uns schaffen könnte. Könnt ihr mal durchgeben, ob ihr Bock darauf hättet und wir gucken mal, ob wir uns das geben möchten. Wir gehen zur Comedy. Also, der neueste Titel, Rebel, seit dem 28. Mai bei Disney+. Inspiriert vom Leben der echten Anwaltsgehilfin Erin Brockovich erzählt die Serie von Annie Rebel Bello, gespielt von Katie Sagal, einer brillanten Rechtsberaterin ohne Juraabschluss, die energisch für ihre Überzeugungen kämpft, egal wie aussichtslos ein Fall zu sein scheint. Ja, und wie gesagt, die Hauptrolle spielt Katie Sagal, die kennt man als Peggy Bundy aus Eine schrecklich nette Familie. Oder als Gematella Morrow in Sons of Anarchy.
Mhm. Ja, und unsere News haben kulinarisch begonnen. Wir beenden sie auch kulinarisch. Und zwar ab dem 9. Juni läuft auf Netflix die Food-Doku-Serie Fresh, Fried and Crispy. Ein Netflix-Original mit 8 Folgen. Da bin ich mal sehr gespannt, weil Essen ist ja ein bisschen unsere Leidenschaft. Und bei der Recherche sind wir über dieses Thumbnail gestoßen. Übergestoßen.
Das hat uns sehr angesprochen.
Darauf sind wir gestoßen. Wir haben instant Hunger bekommen und ihr bekommt nach der Synopse bestimmt auch Hunger. Also, pass auf. Extra knusprige Schweinekoteletts in Birmingham, frittierte Oreos in San Diego und Jumbo-Krabbenbällchen in Baltimore. Da läuft einem das Wasser im Mund zusammen. Dame Drops, der König der Essensrezensionen auf YouTube mit über 250 Millionen Videoaufrufen, reist quer durch die USA, um die besten und originellsten frittierten Gerichte zu finden. Ob Streetfood, schicke Restaurants oder heimische Küchen, es wird garantiert ein knuspriger Augenschmaus.
Knusprig. Warum ist knusprig eigentlich so geil? Warum triggert das einen so? Ist irgendwie abgefahren, oder?
Ja, es ist eigentlich egal, was es ist. Knusprig macht immer Bock.
Ja, auf jeden Fall.
Für nichts Schlimmeres als labrige Chips.
Nein, die müssen immer schön knackig sein. Und knackig wird's auch jetzt. Wir beginnen mit unserer Besprechung über Halston und zeigen euch erstmal den Trailer.
Das ist ein Halston.
Meine Frau hält sie für ein Genie. Ich finde, das ist ein gefährliches Wort. Fängt man an, sich als Genie zu bezeichnen, hört man auf zu wachsen.
Halston für ihr heute. Halston für ihren Alltag. Halston für ihre Welt.
Holzen, ich kenne dich. Das Einzige, was du nicht kannst, ist aufhören.
Holzen, hör mir zu. Du bist von falschen Dingen besessen.
Ich habe zwei Dinge, die sie nie haben werden. Mein Talent und meinen Namen.
Du hast die Kontrolle verloren.
Hier ist mein Angebot. Sie verpissen sich. Und sie verpissen sich. Und sie, und sie, und sie. Sie können sich alle verpissen. Hast du je das Gefühl, dass alles, was du hast, im Nu verschwinden könnte?
Die Miniserie Halston erzählt die Geschichte des legendären Modedesigners, der seinen markanten, frei erfundenen Namen zum Symbol eines weltweiten Modeimperiums machte. Das Label, das für Luxus, Sex, Status und Ruhm stand, definierte das New York der 1970er und 80er Jahre, bis eine feindliche Übernahme dafür sorgte, dass er um sein wertvollstes Gut kämpfen musste, die Kontrolle über seinen eigenen Namen.
Ja.
Ja, wie bereits erwähnt, es ist ein Netflix-Original, ein Biopic über die Schaffenszeit von Roy Halston Frohwick, 5 Episoden mit 44 bis 53 Minuten Länge und die ist schon verfügbar komplett seit dem 14. Mai. Ihr könnt also direkt loslegen.
Ja, Holzen wird gespielt von Ewan McGregor, bekannt auch vor allen Dingen als Obi-Wan Kenobi in Star Wars, aber auch von Trainspotting, Moulin Rouge und für Serienfans Fargo 3 in dieser berühmten Doppelrolle, die sehr abgefahren ist. Mitmacht auch Kelly Bishop als Eleanor Lambert, bekannt aus Gilmore Girls, die Oma Emily Gilmore. Habe ich mich, glaube ich, noch gut erinnert. Hatte aber Schwierigkeiten, sie in der Serie zu erkennen, jetzt muss ich ehrlich sagen. Voll. Rory Culkin, ein bekannter Nachname als Joel Schumacher. Rory Culkin ist der kleine Bruder von Kevin allein zu Hausstar Macaulay Culkin. Bill Pullman ist als David Mahoney dabei. Den kennt man aus Casper, Während du schliefst oder Schlaflos in Seattle und vor allen Dingen von Independence Day, schon eine ganze Weile her, aber das Gesicht ist mir noch sehr, sehr präsent. Und was hier auch nicht unerwähnt bleiben darf, ist seine Teilnahme an Lost Highway, dieser David Lynch-Film. Es war hier ein großer Auftrag, dass wir das auf jeden Fall noch nennen, weil dieser Film beinhaltet eine der absoluten Lieblingsszenen aus allen Filmen für dich, Jean, ne?
Ja, also diese Szene macht nicht den Film aus, das muss ich vorweg schicken. Aber es ist eine Szene, die sehr befriedigend ist für alle Autofahrer, weil jeder hat sich schon mal gewünscht, dass genau das passiert. Es gibt eine lange Autofahrt und hinter dem Auto befindet sich auf einmal ein Drängler mit Lichthupe und allem Zip und Zap. Jeder kennt das mit dem BMW im Rückspiegel auf der Autobahn. Und das Auto denkt nicht ein und fährt einfach beiseite, lässt den vor, was auch immer. Nein, man tritt schön auf die Bremse, lässt den anderen mal hinten reinrauschen und dann wird ausgestiegen und der junge Mann einfach, ich glaube, am Ohr aus dem Auto gezogen und dann kriegt er eine Lektion, dass er auf jeden Fall nicht mehr drängeln wird. Und ich würde das so gerne mal machen. Naja.
Die große Befriedigung in dieser einen Szene. Die Serie wird von den ausführenden Produzenten Ryan Murphy, Ian Brennan, Alexis Martin Woodall, Daniel Minahan, Ewan McGregor und einigen weiteren produziert. Und Minahan übernimmt zudem die Regie der Serie.
Ja, also den Inhalt der Serie haben wir schon grob wiedergegeben. Aber wir wollen natürlich noch mal genauer darauf eingehen, was genau wir alles in der Serie sehen. Und es geht eben vor allem um Aufstieg und Fall des Roy Halston Frohwick. Also die Serie steigt zwar in den 30ern ein, als er Kind war und begleitet ihn bis Anfang der 90er, aber der Fokus liegt auf jeden Fall in den 70er und 80er Jahren, vor allem in den 80ern, weil das so der Höhepunkt seiner Schaffenszeit in New York war.
Genau. Und wir sehen den Halston als kleinen Jungen, geboren in Illinois. Und ja, man erfährt recht schnell, dass er aus einer ziemlich dysfunktionalen Familie kommt. Also der Vater misshandelt die Mutter und verlässt dann auch irgendwann die Familie. Und der kleine Junge bekommt das hautnah mit. Und wie man ja weiß, ist ja besonders diese Zeit auch sehr prägend für so eine kleine Persönlichkeit. Er hat ein besonderes Verhältnis zu seiner Mutter. Sie ist auch seine erste Muse und tut Dinge, um sie irgendwie schöner zu machen und versucht, sie happy zu kriegen. Und entdeckt damit eben auch schon früh die Faszination für Mode und für so schöne Dinge und arbeitet dann auch bald als Schaufensterdekorateur und geht da so eine Karriere durch, die dann am Ende auch in New York dann gipfelt. Und wird besonders bekannt, als er für Jackie Kennedy kreiert er diesen super bekannten Pillbox-Hut, also einen Hut, der so aussieht wie eine Pillendose. Und diesen Hut trägt sie dann bei der Amtseinführung ihres Ehemannes John F. Kennedy und natürlich schaut die Welt auch heute noch auf das, was die First Lady da trägt und macht damit auch ihn zu einem sehr bekannten und gefragten Hutdesigner.
Ja, und diesen Erfolg hat er bis dahin ganz frei von Drogen und bewusstseinserweiternden Mitteln geschafft. Und wie das oft so ist, wenn einem der Ruhm zu Kopf steigt oder man denkt, man steht unter großem Druck und kann nicht anders, greift man eben dann doch zu Drogen. Also in der Serie sehen wir zu Beginn auch, dass er eigentlich wirklich dagegen ist und seinen Designer, eben gespielt von Rory Culkin, auf der Toilette findet, wie er Heroin konsumiert. Und ja. Ich finde, er reagiert darauf erstaunlich cool und sagt ihm einfach, okay, das muss halt einfach aufhören und dann kannst du auch weiter hier bleiben. Ja, und später greift er dann eben selbst zu Kokain vornehmlich und das Ganze gerät dann irgendwie außer Kontrolle.
Ja, vornehmlich und vor allen Dingen reichlich.
Ja.
Also, in der Serie wird viel gekokst.
Als ein schönes Beispiel, sein Telefon ist irgendwann kaputt, denkt er. Und dann kommt ein Techniker, um da zu helfen und schraubt dann diese Sprechmuschel einfach ab. Und da fällt einfach so viel Koks raus, dass da gar kein Ton mehr durchkommen kann. Weil er einfach während dem Telefonieren immer mal so 1, 2, 3, 5 Näschen genommen hat.
Hat immer ein bisschen geschnupft und Hörmuschel sind diese alten 70er-Jahre-Telefone, ne? kennt vielleicht noch der ein oder andere hier. Es gibt viel Drogen, aber es gibt auch viel Sex. Horsten war ja Zeit seines Lebens er ging eigentlich homosexuell und ging auch sehr, sehr offen damit um, lebte das also offen aus und hatte auch verschiedene Liebhaber. Einer, der dann so ein bisschen so da herausstach, war Victor.
Oder herein, haha.
Oh. Weiter.
Sorry, low-hanging fruit.
Ich kann darauf jetzt nicht eingehen, es geht nicht.
Das musst du nicht.
Victor ist ein Stricher, den er dann irgendwie kennenlernt und irgendwie auch eine abgefahrene Beziehung zu ihm pflegt. Also die beiden sind dann irgendwie auch zusammen. Der Victor ist ein ganz schön aufbrausender, temperamentvoller Typ. Und es wird aber sehr, sehr schnell klar, dass Victor eigentlich ja wenig an der Persönlichkeit Halston interessiert ist, sondern doch eher an diese bekannte Person, an dieses Geld. Er wird auch die erste Zeit knallhart dafür bezahlt, dass er denn bei ihm ist, obwohl die schon so eine ein beziehungsähnliches Verhältnis miteinander haben. Er merkt schnell, dass Halston schon aus der Kindheit herrührend Verlustängste hat und nutzt das ganz schön aus, macht ihn von sich abhängig, also nicht nur sexuell, sondern auch emotional. Und das Ganze eskaliert dann auch später ganz schön und gipfelt in ja sehr problematische Aktion von Victor. Und
ja, du nennst ihn hier jetzt auch Stricher, so wie die Serie ihn auch behandelt. Ja. Interessant fand ich aber, wenn man ihn googelt, dass er gefunden wird eigentlich als Künstler und Schaufensterbauer. Also Schaufensterbauer, ja, also das kommt ja später. Und vielleicht hat er auch schon eine künstlerische Ader. Aber
ja, hat er aber tatsächlich auch. Er ist auch sehr von sich überzeugt über den gesamten Verlauf seines Daseins in der Serie. Also so wird er zumindest dargestellt.
Ja, ja. Und, er ist überzeugt.
Aber die Wahrheit ist auch, und das ist irgendwie erstaunlich dann bei der Recherche mir aufgefallen, dass er tatsächlich dann irgendwie auch unter anderem für Andy Warhol gearbeitet hat. Zu der Zeit. Und das ist schon sehr abgefahren. Auch andere bekannte Namen, die ich jetzt gerade nicht im Sinn habe, aber also der hat schon so ein bisschen seinen Weg gemacht. Kann man ihm nicht absprechen.
Er hat halt auch viele Kontakte geknüpft in der Szene.
Und auch, ja, wie gesagt, es gibt auch im
Studio 54. Das war dann bestimmt sehr hilfreich.
Ja, mit Sicherheit. Es gibt viel Sex, auch im Studio 54, ein sehr, sehr bekannter Club. Den kennt man, denke ich, auch heute noch ganz gut. Und auch dieses Studio 54, in dem Moment, wo das ins Leben von Halston einkehrt, verliert sich Halston mehr und mehr. Halston selber ist ein ziemlich spannender Charakter. Er ist auffällig egozentrisch, also sehr expressionistisch egozentrisch.
Dramatisch auch.
Aber auf der anderen Seite irgendwie doch sehr reflektiert. Also es ist schon so, dass Halston sich seiner Art auch sehr bewusst ist. Also er ist hundertprozentig von sich überzeugt und man hat oft das Gefühl, es ist ein bisschen zu viel des Ganzen und des Guten. Er bezeichnet sich auch in einer Szene als Genie, wo ihm ja dann sein Geschäftspartner, wenn man das jetzt so sagen will, ja auch sagt, also mit dem Wort Genie hat er so ein bisschen seine Probleme, weil Genie ja dann meistens auch damit zusammenhängt, dass man sich dann nicht mehr weiterentwickeln muss und das sollte man aber. Und es ist aber Halston auch sehr klar, dass er sich irgendwie verändert, aber er hat das im Laufe seines Seins irgendwie nicht mehr im Griff, was ja auch Sinn macht, wenn man den ganzen Tag zugekokst durchs Leben geht.
Ja, das ist halt grundsätzlich ja auch immer so ein Thema von Arbeiten unter Druck. Das ist auch was, wo man oft dazu greift. Das hört man ja auch immer wieder, dass auch Leute, also zum Beispiel Chirurgen oder so, tatsächlich irgendwie Mittel benutzen, um irgendwie leistungsfähiger zu sein. Also das ist ein Punkt. Und das andere ist natürlich auch einfach dieses Künstler- und Kreativsein und dass man das auch als Quelle der Inspiration nutzt. Ja. Bei Holsten bin ich nicht sicher, ob es überhaupt eins von den beiden Sachen ist. Ich glaube, es ist eher was, um sich irgendwie zu flüchten. Nicht sicher. Ja, aber auf jeden Fall steht er natürlich unter Druck. Er hat halt zum einen Druck seiner Geldgeber gegenüber und zum anderen befindet er sich auch in einem stetigen Wettbewerb mit anderen Designern. Allen voran Calvin Klein.
Ja, ein großes Hassobjekt.
Ja, das fand ich ganz unterhaltsam.
Ja, es begegnen einen in der Serie, das ist irgendwie auch ganz schön. Ich liebe ja sowas, gerade wenn es immer so einen historischen Bezug gibt. Es begegnen einen eben auch so die großen Namen aus der Zeit. Vor allen Dingen begegnet einem die Liza Minnelli in einem Song, ein sehr bekannter Song, in dem sie halt erklärt, dass sie nicht Lisa, sondern Liza heißt, weil es wird ja auch nicht mit S, sondern mit Z geschrieben. Und wenn man, also ich musste echt nicht schlecht staunen. Ich habe diese Frau gesehen und dachte so, okay, also die Aufnahmen sind ja viel zu hochwertig und viel zu scharf, um irgendwie aus der Zeit zu sein. Aber diese Frau, die da für Liza Minnelli gecastet wurde, also die Krista Rodriguez, sieht ihr erstaunlich ähnlich. Also,
ja, unfassbar.
Also wirklich unglaublich. Unglaublich, die Ähnlichkeit. Ja, und diese Frau entwickelt sich ja, wie wir ja auch wissen, dann zu einer seiner wichtigsten Menschen, Freunde. Also es verbindet die beiden eine ganz große Freundschaft. Und Liza ist auch definitiv eine der Musen für Halston. Kleidet sie zu verschiedenen Events, zuletzt auch zu ihrer Hochzeit ein. Und ein sehr abgefahrenes Kleid auch, sehr speziell. Hätte ich jetzt so nicht erwartet. Ja, und es ist irgendwie so schön zu sehen, so dass diese Namen da auch irgendwie eine Persönlichkeit finden und du dann da so die Leute siehst, die man dann auch so kennt. So, sieht man eigentlich Calvin Klein? Ich weiß gerade gar nicht. Den siehst du nicht, ne? Nee.
Ja, und Liza entwickelt sich ja zu einer seiner Musen, mit der er tatsächlich bis zuletzt auch eng befreundet ist. Das war ja bei seinen anderen Musen nicht so. Bei seiner Mutter sieht man später nur, dass sie stirbt und er sehr bestürzt zur Beerdigung reist, aber wirklich viel Kontakt wird jetzt hier nicht gezeigt zumindest. Und dann gibt es noch Elsa. Elsa war sein erstes Model und Muse und hat aber dann auch selbst Design, vor allem Schmuck. Und sie hat, glaube ich, in seinem Unternehmen die größte Rolle gehabt, indem sie den Parfümflakon entworfen hat.
Ja.
Den alle ganz toll fanden. Der ist auch wirklich schön. Und naja, ihr Erfolg steigt ihr wohl auch ein bisschen zu Kopf. Also er besorgt ihr auch einen Job bei Tiffany. Und ja, das Ganze endet dann leider ein bisschen unschön, aber das könnt ihr euch dann in der Serie auch anschauen, wie es dazu kommt. Auf jeden Fall gehen sie nicht gut auseinander und mit Victor, haben wir ja schon gesagt, hat das Ganze auch nicht gut geendet, leider. Also er kämpft auch einfach mit oberflächlichen Beziehungen und Einsamkeit, Eifersucht, das sind alles auch so Themen einfach, die ihn immer leider bedrücken.
Ja. Und du sagtest ja vorhin auch, das Arbeiten unter Druck, erstmal natürlich für den Wettbewerb und so weiter, aber eben vor allen Dingen auch für Geld. Und das ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt in der Schaffenszeit von Halston. Denn er hat natürlich einen sehr ausladenden Lebensstil geführt. Und wie ich ja schon im Intro sagte, waren Orchideen, spielt eine ganz, ganz besondere Rolle. Dieser Mann hat unfassbar viel Geld für Orchideen ausgegeben. Jeden Monat. Verrückt. Unfassbar. Also zig Zehntausende Dollar hatte dafür 40. ausgegeben.
40.000 oder sowas habe ich, glaube ich, im Kopf. Also es war wirklich absurd.
Absurde Summen und ganz schnell bringt er eben sein Unternehmen in die Situation, dass sie einfach keine Kohle mehr haben. Er ist zwar erfolgreich, er ist irgendwie auch ein bekannter Name, aber die haben kein Geld mehr. Und da bleiben die Geldgeber natürlich nicht lange still. Und es gibt eben diese eine Person, der Mahoney, ein eigentlich ziemlich sympathischer Typ, so, ne? Also der trägt zwar immer schön Schlips, also immer schön Krawattchen und Anzug und so, sieht wirklich so aus wie so ein klassischer Kaufmann, so wie man ihn sich in einem Bilderbuch vorstellt, aber der hat irgendwie so eine Ader scheinbar für das, was Halston da tut, aber er hat vor allen Dingen auch jede Menge Geld. Und Halston lehnt das natürlich in den ersten Instanzen vehement ab und auf gar keinen Fall holt er sich da irgendwelche Geldgeber mit ins Haus, aber der Druck ist halt riesengroß. Und als er sich dann dazu entscheidet, bei einem Wettbewerb in Paris mitzumachen, geht ihm die Kohle buchstäblich wirklich einfach aus. Ja, sie haben einfach gar kein Geld mehr. Und unter diesem Druck unterschreibt er diesen Deal. Und das ist einfach, geht auch in die Geschichte ein, weil das ist so ein bisschen der Umbruch, ja, ich sag mal, in der im Wesen seines Unternehmens, seines Namens Halston, weil er gehört ihm dann nicht mehr. Der gehört dann diesem Unternehmen und es läuft eigentlich erst ganz gut. Aber wie das halt in der Wirtschaft so ist, wenn du halt Dinge in den freien Handel gibst, dann sind sie angreifbar. Und so sollte es dann auch kommen, dass dann Mahoney sich irgendwie verzockt mit seinem Unternehmen und den Namen dann verkaufen muss an irgendeinen Fong oder ich weiß gar nicht, was das war. Und plötzlich sitzt da irgendein fremder CEO mit im Büro bei Halston und das ganze Ding geht buchstäblich den Bach runter. Die Marke wird verwässert. Halston macht plötzlich nicht mehr nur Mode, sondern Halston macht am Ende auch noch so Teppiche und irgendwie Reisekoffer und so völlig abgefahrene Dinge, die ja mit dem, was Halston eigentlich macht, nichts mehr zu tun haben. Aber er muss halt Geld in die Kassen spülen und setzt dann eben seinen Namen auf die Dinge, weil der Name zu der Zeit eben tatsächlich richtig was ist. Also in Amerika mindestens hat Halston in den 70er, 80er Jahren die Mode maßgeblich geprägt. Das muss man einfach sagen.
Wobei ich da auch sehr erstaunlich finde, dass es uns beiden ja ähnlich ging, dass wir, bevor wir die Serie gesehen haben, den Namen noch nie gehört haben.
Ja, ne? Also absolut. Und da habe ich mich auch wirklich gefragt, woran liegt das? Und es, also, ja, Halston stand eben nicht mehr für Mode am Ende, sondern einfach für alles Mögliche. Also er hat, also es ist so ein klassischer Verlauf, den hättest du eigentlich aus jedem 0815 Drehbuch nehmen können. Das große Geld winkt. Du verkaufst deinen Namen und am Ende bleibt nicht mehr viel von dir übrig. Also er durfte ja seinen Namen auch nie wieder zurückerhalten. Das heißt, er gehörte wirklich einfach einem Konzern und nicht mehr ihm. Und es blieb so bis zu seinem Lebensende.
Ja, das stimmt. Die Marke gibt es immer noch heute, aber es war ein immerwährendes Auf und Ab. Und naja, es gibt halt noch diesen Namen, aber keine Seele mehr dazu. Das trifft es eigentlich ganz gut. Und also das Unternehmen wurde immer wieder verkauft, gekauft und neu besetzt. Und das wollen wir jetzt hier gar nicht alles aufzählen, aber es gibt so zwei, drei Eckpunkte, die ich trotzdem interessant fand zu erwähnen. Zum einen 2007 übernahm der Filmproduzent Harvey Weinstein mit Hilco Consumer Capital die Marke Halston. Das ist der Mann, der so ein bisschen die MeToo-Debatte, naja, er hat sie nicht losgetreten, aber er war im Auge des Sturms. und unter dem neuen Chefdesigner Mario Schwab wurde die Zweitlinie Halston Heritage lanciert, unter deren Namen der moderne, zeitangepasste Halston-Klassiker so neu aufgelegt wurde. Ein weiterer interessanter Punkt, vielleicht auch eben durch Weinstein gefördert, 2009 wurde die Schauspielerin Sarah Jessica Parker zur Geschäftsführerin und Chefdesignerin von Halston Heritage.
Ist auch irgendwie verrückt, ey.
Und naja, auch hier gab es dann wieder interne Differenzen, strategische Entscheidungen, die den einen gepasst, den anderen nicht haben. Und so haben dann alle Weinstein, Mellon, Schwab und Parker das schon finanziell angeschlagene Unternehmen 2011 wieder verlassen. Heute gibt es die Marke immer noch unter H by Halston. Das wird über QVC vertrieben. Naja, Und H. Halston über, naja, mittelpreisige Kaufhäuser. Also man sieht schon, man ist hier eben nicht mehr in den Sphären von Louboutin oder ähnlichem unterwegs, was ja heute ein großer Name ist.
Ja, ganz weit weg. Ja. Ganz weit weg, ja. Ich habe jetzt noch vorhin gelesen, dass es wohl jetzt im Zuge auch dieser Serie eine Linie geben soll bei Net A Porter. Ich kannte diesen Laden noch nicht. Es ist ein Online-Vertrieb und das ist irgendwie scheinbar so ein kleiner Testballon von Netflix, die jetzt quasi so eine Art Merch mal so unter die Leute bringen möchte und jetzt soll da halt irgendwie bei Halston was kommen, mal gucken. Also ich habe jetzt da noch nichts gesehen, also mal schauen, ob das passiert. Ja, also es ist ein schlimmer Verlauf, kann man sagen, und eigentlich so schade, weil dieser Mann, und das kann man ihm nicht absprechen, war auf jeden Fall ein Künstler, wie er im Buche steht, und er war genial und er verstand sein Handwerk tatsächlich auf einzigartige Art und Weise. Und es ist irgendwie so ganz bestürzend zu sehen, welchen Verlauf seine Marke fand, aber auch er selber. Denn Halston ist ja relativ früh dann verstorben, im Alter von nur 57 Jahren, an den Folgen. Und das ist so ein bisschen für die Zeit auch, ne? Also es war in der Zeit, gab es einige auch bekannte Namen, die an den Folgen von AIDS gestorben sind. Und in der Serie ist es so, dass er scheinbar ist jetzt, das ist so unklar geblieben, man wird es auch einfach nicht wissen. Also zumindest ist es jetzt im zeitlichen Verlauf so, dass erst Victor die Diagnose bekommt, dass er HIV-positiv ist und später dann auch Halston. Und dann ging es eigentlich relativ schnell vorbei.
Ja. Ja. Weil auch dafür die Serie, finde ich, ein sehr schönes Ende findet.
Ja, schon. Ne?
Also man sieht jetzt nicht, wie er dahin sieht, halt, sondern was er so, wie er seine Zeit genutzt hat, bis es ihm schlechter ging. Und das war eigentlich ganz schön.
Ich fand es auch sehr bewegend, diese Szene da am Sonnenuntergang, wie er da ganz lange am Meer saß und dem Treiben der Brandung zuschaute. Das war sehr würdig und ich bin auch ganz froh darüber, dass sie jetzt da nicht noch einen Fokus drauf gesetzt haben, wie schlimm das mit AIDS
aber laufen kann. Aber wie viel Wahrheit auch in dieser Darstellung steckt, wissen wir nicht. Was wir gehört haben, ist, dass sich Holstens Familie über die Serie sehr negativ geäußert hat. Es sei vieles fiktiv und vor allem falsch dargestellt worden. Ich meine, fiktive Darstellungen sind ja auch bei an die Realität angelehnten Geschichten immer dabei zu dramaturgischen Zwecken. Mhm. Aber sie sagen auch, es ist viel falsch dargestellt worden und dass sie auch gar nicht mit einbezogen wurden. Ob die Familie mit einbezogen worden ist, wissen wir nicht. Aber Ewan McGregor hat in einem Interview gesagt, dass dennoch sehr viel Zeit und Arbeit in die Recherche und die Vorbereitung der Serie gesteckt wurden und dass sie eben mit sehr vielen Leuten aus Holstens Umfeld auch gesprochen haben. Er selbst hat sich auch mit Liza Minnelli getroffen und er kann nicht so ganz verstehen, warum die Familienmitglieder sich da so geäußert haben. Also er sagt halt, mit allen anderen, mit denen gesprochen wurden, die haben sich positiv über die Serie geäußert. Man weiß es nicht.
Ich finde das auch grenzwertig. Also es wird, also zumindest ist es in der Serie ja nun so, dass die Familie, bis auf die Mutter und der Vater, der halt die Familie verlassen hat, also das wird halt einfach nicht weiter großartig thematisiert. Und da ist jetzt so ein bisschen die Frage, also wenn es so ist, dann kann man ja eigentlich davon ausgehen, dass Halston einfach auch nicht so den Anschluss an seine Familie hatte zu Lebzeiten. Und er konnte sich ja auch nicht so damit identifizieren. Das ist doch so der Klassiker. Also man kennt das ja auch, wenn man mal in New York vor allen Dingen war. Und ich war einmal dort und du fragst die Leute, woher seid ihr? Und so, dann sagen sie immer, ich bin New Yorker. New Yorker, New Yorker. Der kann sonst wo geboren worden sein, aber wenn du ihn fragst, woher kommst du? Na, New Yorker. Man will eigentlich nicht so viel mit der Vergangenheit zu tun haben. Und er ist ja auch aus einem sehr ländlichen, einfachen Verhältnissen und Gebiet. Und man merkt ja, dass er so das einfach nicht mehr verkörpern möchte. Und immer wenn man ihn darauf anspricht, dann ist hat man so ein bisschen das Gefühl so, ja, ich bin aus Illinois, ne? so what? Also es kann also auch gut sein, dass die Familie da vielleicht auch grundsätzlich ein schwieriges Verhältnis zu Halston selber hatte und damit natürlich auch vielleicht auch ein bisschen, also wie gesagt, sehr gewagt, wir wissen es ja nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie auch einfach vielleicht so ein bisschen beleidigt dahingehend sind, dass sie einfach auch in der Serie nicht so eine Rolle gespielt haben.
Das ist möglich.
Möglicherweise. Das geht vielleicht auch zu
wissen
weit.
Wissen wir alles nicht. Aber wir haben es mal erwähnt. Aber ein Punkt, über den man auf jeden Fall diskutieren kann, der sich aber auch auf die Produktion bezieht, ist die Besetzung von Ewan McGregor in der Hauptrolle. Und wir alle müssen nicht drüber sprechen, dass es ein großartiger Schauspieler ist und er Hauptrollen natürlich immer verdient hat, insofern es passt.
Ja.
Was aber ein Punkt sein könnte, über den man stolpert, ist, dass er eben als Hetero-Mensch eine homosexuelle Hauptrolle bekommt, wo es doch gerade für homosexuelle Schauspieler eigentlich sehr schwer ist, auch an Hauptrollen und vor allem auch an Hetero-Rollen zu kommen.
Ja, krass. Ich wusste gar nicht, dass das jetzt ein Thema sein könnte. So. Also wieso macht das überhaupt noch was aus, welche sexuelle Ausrichtung da irgendwie eine Rolle übernimmt? Das ist doch völlig
wurscht. Ja, ich finde, man kann da streiten. Ich denke halt gerade beim Schauspielern ist es halt so, wenn jemand gut auf die Rolle passt, passt er gut auf die Rolle, egal was er privat macht. Und dann soll er auch Schauspielern können, dass er das andere Geschlecht liebt. Das sehe ich schon auch so. Andererseits denke ich mir aber auch, wenn es für homosexuelle Schauspieler aber doch in Realität schwierig ist, auch Hetero-Rollen oder überhaupt Rollen oft zu kriegen, dann fände ich es irgendwie aber auch fair, dann so jemanden vielleicht den Vortritt zu geben.
Also quasi, weil jemand homosexuell ist, dann sollte er auch eine homosexuelle Rolle spielen.
Ich finde nicht, dass es unbedingt so sein muss, aber ich finde es, also, oh Gott, vielleicht wird es jetzt auch zu politisch, musst du sagen, ob wir das da herausschneiden. Aber ich finde, es ist eigentlich so ein bisschen ähnliche Diskussion wie bei der Frauenquote. Also ich als Frau möchte natürlich für meine Qualitäten befördert werden und für das, was ich kann, unabhängig davon, welches Geschlecht ich habe. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass Frauen halt eben oft aufgrund ihres Geschlechts nicht in die obere Chefetage kommen. Und dann muss man vielleicht erstmal so eine Quote einführen, damit sich das ändert. Und kann man streiten.
Ja, weißt du, also ich muss sagen, ja, naja gut, also wenn es dieses Problem tatsächlich gibt, ja, dann muss man sich halt irgendwie damit befassen. Also man kann das nicht einfach hinnehmen. Ich muss sagen, ich habe jetzt zum Beispiel an Neil Patrick Harris gedacht und dachte das so, naja, also da ist ja eigentlich, also der Typ, also für die, die jetzt nicht wissen, wen ich meine, das ist Barney Stinson aus How I Met Your Mother. Und Barney Stinson ist ja so, also wenn man über den Schauspieler dahinter nichts weiß, dann sagt man, es ist ein Macho. Also wie er im Buch steht, ja, also es könnte ja gar nicht krasser sein, so ein Macho und ein Angeber und ein Herzensbrecher und so weiter. Und dann beschäftigt man sich mit der Person dahinter, mit Neil Patrick Harris und erfährt, er ist homosexuell und dann mag man es ja kaum glauben, dass es so ist. Und ich finde, er ist ja wirklich das perfekte Beispiel dafür. Ich meine, er überzeichnet jetzt auch dieses männliche Gehabe, ja, das ist auch gar keine Frage. Also ich kenne niemanden, der wirklich so drauf ist. Und da habe ich jetzt so ein bisschen gedacht, so, also eigentlich fände ich das jetzt so normal, ja, aber wenn das ein Thema ist und das kann ja gut sein, dann ja, sollte man schon über Mechanismen nachdenken. Ich finde, da hast du schon recht. Ob es jetzt eine Quote für Homosexuelle ist oder irgendwie so, keine Idee. Aber also ich finde, dass das einfach ein Thema ist, geht ja einfach schon zu weit. Also verstehst du, das ist ja so ein bisschen auch wie die Frage nach, also whitewashed Oscars immer. Da gibt es ja die große Kritik, die jetzt im letzten übrigens aber dann auch wieder so, ja, also jetzt seit neuestem kommt auch die Frage, so sind sie wieder auch dort vermehrt Männer, die gewinnen, ja, so und keine Frauen. Und also ich denke immer so, es muss Fakten geben und wenn es Fakten gibt, dann muss man sich was dazu überlegen und da muss auch was passieren, so, das ist gar keine Frage. Und jetzt hier an dieser Stelle, ich könnte mir jetzt keinen besseren vorstellen, der diese Rolle übernimmt, ja. Nur, ich fände es auch jetzt schwierig zu sagen, nur weil es jetzt eine homosexuelle Figur ist, die dort verkörpert wird, dass es dann auch ein Homosexueller spielen sollte. Ich weiß, dass du das aber auch damit nicht sagen wolltest, nur
Nee, ich finde die Frage schon berechtigt, wenn man sagt, naja, Homosexuelle kommen schwer an Hetero-Rollen und dann haben wir hier eine homosexuelle Hauptrolle, dann kann man doch wenigstens den schwulen Männern auch die schwulen Rollen lassen. So jetzt mal überspitzt gesagt.
Ja, ich frage mich ehrlich gesagt immer, wie krass ist eigentlich jetzt auch Ewan McGregor zum Beispiel, aber auch bei Brokeback Mountain habe ich das auch gedacht. Also ich muss sagen, es würde mir schon sehr schwer fallen, eine homosexuelle Rolle zu spielen in aller Konsequenz. Also da wird ja, also es gibt dort Sex, ich meine klar, die haben jetzt nicht wirklich Sex, aber das Andeuten ist ja auch schon ziemlich intensiv. Aber das wird ja auch viel geknutscht und so, ja. Und das ist schon, finde ich, ist schon eine Leistung einfach, das dann so auch aufs Bild zu kriegen. Das wäre dann, weiß ich nicht, ja. Ich finde es einfach eher hier noch ein krasses Asset von Ewan McGregor, dass er in der Lage ist, einen homosexuellen Charakter zu spielen.
Ja, wobei man jetzt hier auch, gerade wenn man die echte Figur Halston nicht kennt, leicht dazu neigen könnte, das Ganze als Overacting zu erfinden, was da betrieben wird. Also wenn man sich einen schwulen Modeschöpfer vorstellt, dann wäre das so, ja, so. Also man denkt schon, okay, das ist ein bisschen drüber, muss ich sagen. Also ich habe auch erst gedacht, naja, vielleicht liegt es an der Synchro, aber nein, Jon spielt den Menschen auch so, aber wenn man sich...
Ja, wie spielt er ihn denn? Erklär doch mal ganz kurz, was genau du meinst.
Ja, um es jetzt böse zu sagen, tuntig, dramatisch. wie er spricht und alles ist halt schon, man hat das Gefühl, das ist einfach irgendwie ein bisschen drüber, so hier so quasi.
Ist immer so ein bisschen aufgeblasen, so ein bisschen nasal immer alles und so. Das ist, also man hat schon tatsächlich ein bisschen das Gefühl, es ist ja fast schon eine Persiflage.
Aber guckt man sich dann Interviews an und das kann man in dem Fall ja zum Glück sehr gut auf YouTube, gibt es viele Bilder von Halston, da merkt man, okay, der Typ ist halt auch einfach so.
Es gibt vor allen Dingen auch ziemlich lustige Werbung von Halston. So richtig klischeehafte 80er-Jahre-Werbungen. Und wenn man das so sieht, dann will man eigentlich nicht wahrhaben, dass das ernsthaft über die Fernsehbildschirme lief zu der Zeit. Also ja, es wird auf jeden Fall klar, dass der echte Halston da ganz klar eine Inszenierung auch seiner Person hingelegt hat. Also es ist, also er spielt auch einfach so diesen wohlbetuchten Genius und also es ist auch, wenn man Halston selber, den Realen, in den Interviews beobachtet, dann hat man einfach das Gefühl, das, also irgendwie ist schon einfach sehr krass, also schon sehr expressionistisch, wie der Mann so sich so gibt. Also insofern hat da Ewan McGregor, ja, man hat es ja kaum erwartet, wunderbare Arbeit leistet. Aber auch die anderen Schauspieler, muss ich sagen, machen es echt erstaunlich gut. Es hat total Spaß gemacht, dem zuzuschauen. Man taucht in die Zeit ein. Also wie auch in der letzten Serie, Die Schlange, schafft es auch Halston definitiv, den Vogue der 70er, 80er einzufangen und die Leute da hinein zu katapultieren. Vor allen Dingen in dieses Denver-Clan-Feeling aus New York. Und so ist schon richtig, das ist schon richtig schön anzusehen. Und wie gesagt, also Liza Minnelli alleine ist es schon wert, da mal reinzugucken.
Sie hat sich bestimmt erschrocken, als sie es gesehen hat. Ich dachte, das bin ja.
So ein Deepfake
sie irgendwie. Sie war aber auch von sich begeistert, hatte ich so den Eindruck. Also immer, wenn wir Bilder aus ihrer Wohnung gesehen haben, war an jeder Wand ein Riesenbild von ihr selbst.
Ja. Alright. Ja. Ist irgendwie auch abgefahren, oder? Würdest du das machen?
Nee, wirklich nicht.
Machst du ja auch nicht. Bei dir hängt ja jede Menge, aber nichts von, nicht so viel von
zumindest
dir.
Zumindest nicht. Es gibt Hochzeitsbilder, aber das finde ich legitim.
Ah ja, das stimmt. Ja, also auf jeden Fall ist es ein Augenschmaus, ist coole Musik, auch das Studio 54 und wie das da so abgeht und so, das macht schon so ein bisschen Bock. Und man fühlt sich da ziemlich zurückversetzt in die Zeit. Und ja, ich hatte schon Freude. Große Freude, diese Serie zu gucken. Ich muss sagen, wenn ich es jetzt nicht für den Podcast gemacht hätte, ich weiß nicht, ob ich sie dann geschaut hätte. Ich denke schon wegen Ewan McGregor.
Ich fand den Trailer auch einfach stark. Der hat mir schon Lust gemacht. Wobei ich jetzt im Nachhinein finde, nachdem ich die Serie gesehen habe, finde ich gerade durch den Depeche Mode Soundtrack ist ein bisschen irreführend.
Ja, der ist so ein bisschen suspicious, so ein bisschen moody und dann ist das eigentlich nicht so. Also ich muss sagen, die Serie, wie hat sie es gemacht? Am Ende werden da wirklich viele Aspekte seines Lebens auch beleuchtet, ohne von irgendeiner dieser Themen zu viel zu zeigen. Also ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, das ist eigentlich nur was für Modefans. Nee, auf jeden Fall. Könnte man ja denken bei so einem Designer, aber es gibt trotzdem auch viel Mode. Es gibt auch viel Schaffenszeit. So. Also die zeigen schon, wie die Dinge so entstehen und auch der Prozess. Also eines der Dinge, die jetzt zwar mit Mode direkt nichts zu tun hatte und damals halt im Zuge dieses Verkaufs dann von ihm verlangt wurde, war die Kreation eines Parfums. Aber es war auch ein Herzprojekt von ihm. Ne? Also darin ging er auch ganz schön auf und es war auch ein sehr emotionaler Prozess. Also ich muss sagen, das hat mich schon sehr abgeholt, weil ich auch an die Macht der Düfte sehr, sehr glaube. Und das wissen wir ja alle. Also Düfte triggern ja unser Erinnerungsvermögen wie nichts anderes. Also da kommt nichts ran, auch Geschmack nicht. Und da zeigen sie so ein bisschen auch die Arbeit mit so den Grundgerüchen. Ich habe so ein bisschen an das Parfum zurückgedacht. Ich weiß, ganz andere Ecke, aber auch da fand ich es so ganz besonders, über diese Basis zu sprechen, über den Kopfton, ich finde, das ist so faszinierend und spannend. Und die Serie gibt einen schönen Einblick in genau diese Wissenschaft, Kunst. Und dann sitzt er da in diesem Raum mit diesen ganzen Fläschchen drumherum und es sind 1000 verschiedene Gerüche und irgendwann bringt er dann, also er kriegt ja die Hausaufgabe, eigene Gerüche mitzubringen und bringt dann das Suspensorium seines Liebhabers mit.
Und sie nimmt auch ein ordentliches
Näschen. Und die Duftdesignerin nimmt, oh, die hat da so reingeschnieft, so. Und sagt, oh, ich liebe es, ja, so. Und währenddessen werden so Bilder eingeblendet, wie denn Victor dieses Ding trägt und so. Und du denkst so, wow, ja, aber irgendwie ist es auch geil, so dieser Prozess und dieses Schaffen und also. Und am Ende hat er ja auch wirklich großen Erfolg mit seinem Parfum und, ja, also das ist so irgendwie ganz schön, dass man so in verschiedene Metiers so eintaucht und es ist auch sehr lustig oft, also auch diese Art von Halston und wie Ewan McGregor ihn inszeniert, ist auch einfach oft, ich musste oft sehr lachen über diese ultra arrogante Art, wie er manchmal mit den Menschen umgeht, aber dann doch wieder nah ist, ja.
Wobei man auch sagen muss, es bleibt halt alles sehr an dieser Station seines Lebens hängen, finde ich. Also wir sehen schon, wie er ist, aber man erfährt nicht so wirklich, warum er so ist. Also diese Entstehungsgeschichte, beziehungsweise wie seine Familienkonstellation irgendwie war und ihn das in der Jugend beeinflusst hat und so weiter, das erfahren wir alles nicht. Wir sehen kurz seine Kindheit, ja. Wir sehen, okay, er war schon immer kreativ und es war schwierig mit seinem Vater und dann zack, Schnitt, sind wir am Höhepunkt seiner Karriere. Jackie Kennedy hat seinen Hut getragen Und dann sind wir in dieser Geschichte.
Ja, warum? Ich habe mich da auch gefragt, warum haben sich die Leute entschieden? Ich meine, es ist ja eine Serie, ja. Es hätte auch noch eine 6. Folge geben können. Also ich fand es jetzt eh mit 5 Folgen, die rund eine Dreiviertelstunde lang war, fand ich es jetzt eher schnell durchschaubar. Es ging zacki zacki. Und ich habe mich gefragt, warum sind die da so vage geblieben? Das fand ich irgendwie schräg.
Ja, ich fand auch mit dem, was jetzt erzählt worden ist, das hätte durchaus auch ein Film sein können. So hätte es nicht die Serienform gebraucht. Und dann denke ich eben auch an Filme wie Rocketman zum Beispiel. Es war auch ein Film, aber man hat da sehr gut Dinge verstanden und die verschiedenen Facetten seines Charakters beleuchtet. Und ich finde, gerade wenn man die Zeit einer Serie zur Verfügung hat, warum wird die dann nicht auch dementsprechend genutzt? Also mir hat so ein bisschen die Tiefe
absolut
gefehlt irgendwie.
Absolut, du sagst es. Also gerade bei Rocketman, da ist es ja, also wir beide sind ja absolut bekennende Fans dieses Films. Ja, auch wegen Taron Egerton, aber eben auch, weil es einfach ein großartiger Film ist. Und da versteht man so viel mehr. Und ich finde das auch wichtig, weil Halston ist ja ein sehr, sehr spezieller Charakter. Und du fragst dich ja schon, wie kommt es dazu? Warum ist der so? Ich meine, klar, dass man dann Talent hat, dass man kreativ ist und so, das liegt einem vielleicht schon, also wird einem vielleicht schon mit der Muttermilch gegeben, ja? Das mag ja sein. Aber dass man dann da nur so oberflächlich an seiner Kindheit kratzt, wo man ja sofort merkt, das ist so der Grund für alles, ja, natürlich. Das, was wir in unserer Kindheit, die Prägungen, die wir da haben, die entscheiden ja und formen ja, was wir heute sind. Und das ist bei ihm ganz, ganz klar und ganz, ganz stark zu sehen. Und das fand ich irgendwie so schade, dass man da so gar nichts mitbekommt, dass auch, ich meine, einfach vorbei, ja, das wird kurz gezeigt, auch über den Verbleib des Vaters und so, das ist irgendwie alles so unklar und das fand ich irgendwie ein bisschen schade. Da hätte ich mir auch ein bisschen mehr Tiefe gewünscht, ein bisschen mehr Klarheit, um das einfach noch ein bisschen in ein schöneres, nicht schöneres, sondern ein treffenderes Licht zu rücken. So bleibt man ein bisschen mit einem Fragezeichen zurück, warum ist eigentlich Halston Halston?
Und mich hatte ja zum Beispiel vor allem interessiert, warum zur Hölle er es so selbstbewusst ist. Woher nimmt er diese Überzeugung und ja. Also er ist ja damit da hingekommen, wo er hingekommen ist, aber ja, man könnte ja auch vermuten, dass gerade wenn man eine schwierige Kindheit hat, man eben vielleicht eher introvertiert ist und aber gut, das Phänomen gibt es ja öfter. Ich meine, gucken wir uns Harald Glöckler an. Was für eine pompöse Erscheinung. Und der hat ja nur wirklich eine düstere Zeit hinter sich und vielleicht ist das auch so ein Punkt, dass eine Umgangsform, das ins Gegenteil zu verkehren ist. Don't know.
Mit Sicherheit. Also, man sieht, da hätte es auf jeden Fall noch Raum gegeben. Es hat jetzt die Netflix-Serie nicht genutzt. Dennoch fand ich sie sehr sehenswert und habe mich schon sehr amüsiert. Die Serie schaut sich auch relativ easy durch. So. Also, das ist schon eine ganz gute Pace, mit der man sie schauen kann. Schaut sie doch am besten einfach selber, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt und guckt mal, was ihr da so wiederfindet. Wir haben auch noch nicht alles verraten, also auch was der Victor so gemacht hat und so, das hat es noch echt ganz schön in sich gehabt. Und ja, schaut sie euch an, wenn ihr Bock habt auf diese Art von Serie. Ist halt ein Biopic, man kann auch da wieder, und das ist auch eine große Freude, mal wieder für mich gewesen, schauen, wie sehen die Leute eigentlich in Wirklichkeit aus. Man kann sich da auch einzelne Szenen irgendwie wieder raussuchen. Es gibt eben auch diese Hochzeit von Liza Minnelli und das Kleidchen, was sie da getragen hat und von Halston entworfen wurde. Und wenn ihr Bock auf diese Themen habt, dann seid ihr da auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Und nicht zuletzt, also für mich als bekennenden Ewan McGregor-Fan, also eine große Wonne. Das ist großartig, was der Mann da auf die Bühne bringt. Es hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht. Ich liebe den einfach. Und er kann gut singen. Er kann auch gut singen.
Ja, das sehen wir jetzt in der Serie leider nicht. Und hören.
Leider nicht. Aber wenn ihr darauf Bock habt, dann müsst ihr halt ein paar Jahre zurückgehen und Moulin Rouge schauen, genau. Yo, soweit von unserer Seite. Also, guckt die Serie, lasst es uns wissen, wie ihr sie
aber
findet.
Aber es gibt noch einen Diskussionspunkt, den du jetzt einfach galant umschiffen wolltest.
Wieso?
Also, ich finde, was man auch vielleicht kritisch äußern könnte, ist, dass auch wenn das seine Lebensgeschichte ist, okay, es ist auch irgendwie nichts Neues. Also, wenn man jetzt irgendwie jemanden beauftragt, pitch doch mal irgendwie eine Bio von einem schwulen Designer, wie läuft das so ab, dann wäre das ziemlich genau die Geschichte, die wir hier erzählt bekommen, finde ich. Ich fand es sehr vorhersehbar, obwohl ich von dem Mann vorher noch nie gehört habe.
Ich finde den Kritikpunkt halt irgendwie schwierig zu sagen. Ich finde, die Serie ist vorhersehbar, wenn es halt ein Biopic ist. Da denke ich irgendwie so, na gut, ich meine, das war nun mal sein Leben. Und da gibt es ja nichts Konstruiertes, Kreiertes. Soweit wir halt wissen, haben sie ja gesagt, sie haben sich so weit wie möglich an das gehalten, was in der Recherche rauskam, durch die Interviews mit den Leuten, mit denen, ne, die haben ja mit denen von damals viel gesprochen, wenn auch nicht so mit der Familie. Aber da finde ich halt einfach dieses, das als Kritik auszulegen eher schwierig. Also ich verstehe aber trotzdem deinen Punkt, wenn du sagst, das ist das, was dich erwartet. Ja, also du gehst jetzt da nicht rein und wirst halt von einer krass raffinierten, schlau geschriebenen Story überrascht, sondern es ist irgendwie etwas, was man schon tausendmal gesehen hat. Und ich finde, das spricht so ein bisschen trotzdem auch für sein Leben und dafür, dass eben viele ja Filmemacher sich davon irgendwie haben inspirieren lassen, weil diese Geschichte war natürlich bekannt. Und es ist ja auch irgendwie der absolute Klassiker gefühlt. Du hast eine große Marke, dann kommt irgendwie ein großer Konzern und sagt, ja, wir geben dir dafür Geld, wir kaufen dich, wir haben so viel Geld. Es sagt ja auch der Mahoney immer zu Halston, so, du musst dir nie wieder Gedanken machen, alles, was du willst, kriegst du. Und Halston will viele Dinge, die Geld kosten. Und dann am Ende verliert er halt einfach alles, was mit dieser Marke zu tun hat. Das ist ja so der Albtraum eines jeden Kunstschaffenden, eines jeden Kreativen, dass dann irgendwelche Kaufmänner ankommen und das Ding irgendwie am Markt verscherben.
Ja, wobei ich da noch reingrätschen muss und sagen muss, dass ich gerade den Aspekt jetzt nicht so vorhersehbar fand.
Was?
Also, dass dieses Angebot kommt, ja, aber in den meisten Geschichten von irgendwelchen großen Persönlichkeiten sieht man eigentlich eher, wie sich die Person heroisch irgendwie dagegen entscheidet, obwohl es der einfache Weg zu sein scheint und damit dann erfolgreich ist. Also das fand ich noch den Punkt, den ich noch irgendwie interessant fand an der Geschichte.
Ja, na gut, also am Anfang habe ich das auch gedacht, aber in dem Moment, als er dann dem Deal zugesagt hat und die 7 Millionen Dollar dann auf sein Konto überwiesen bekommen, da wusste man dann schon so, okay, ja, aber das kann ja nicht gut laufen. Und vor allen Dingen hat auch sein Kumpel und Geschäftspartner Joe Euler auch nicht damit gegeizt, ihm auch direkt zu sagen, dass er seinen Namen verkauft hat und gerade verwässert. Also das macht die Serie schon sehr, sehr klar. Und es ist eben auch irgendwie so ein Klassiker. Das ist halt so der Deal mit dem Markt, mit der Wall Street oder mit den Hedgefonds-Managern und so, denen ja nachgesagt wird, dass sie so ziemlich gewissenlos sind und denen scheißegal ist, welche Menschen oder welche Geschichten hinter den Produkten stehen, die sie da am Markt irgendwie traden. Das ist schon eher klassisch.
Ja, wobei ich tatsächlich eher so diese Reise meine mit schwere Kindheit, aber dann erfolgreich und kreativ und dann kommen die Drogen und dann ist alles bunt und Party und dann hat man nicht mehr so Bock zu arbeiten und dann gibt es auch noch AIDS und
Ja, aber ich meine,
also
ja, ich bleibe wirklich, ich muss sagen, ich sehe deinen Punkt, aber ich finde, es ist keine Schwäche, weil das ist die Geschichte, das ist auch die Geschichte von Amy Winehouse, das ist die Geschichte von, also du von sagst, etlichen.
Es gibt so viele Geschichten, die so sind und dann ist halt die Frage.
Ja, aber das sind ja echte,
hat das
sind
jetzt
echte
aber nochmal gebraucht, das in Serie zu bannen?
Na klar, also du darfst doch nie vergessen, dass du dich du bist ein Künstler ist ja jetzt keiner, der kann etwas und der kann viele andere Dinge vielleicht nicht. Und was Künstler manchmal nicht können, ist eben mit dem Erfolg ihres Schaffens umgehen. Das ist etwas, was von dem dir wahrscheinlich jeder etwas sagen kann. Also Leute, die über Wochen auf Tour sind als Musikkünstler und oder Monate, ne, also so die Weltstars, die sind ja manchmal 2 Jahre auf Tour. Und die sind die ganze Zeit unterwegs, die haben die ganze Zeit Vollalarm, die sind vor Zehntausenden, Hunderttausenden Menschen, die ihnen zujubeln wie verrückt. Die werden mit Limos durch die Gegend gefahren, sind nur in 5-Sterne-Plus-Hotels und so weiter. Und dann geht's auf einmal wieder nach Hause und dann sitzt du da in deiner Villa und hast hoffentlich irgendwie einen Menschen in deiner Nähe, einen Partner oder so, der dir so nahe steht, dass du weißt, dem geht's nicht um deinen Erfolg und deine Kohle, sondern dem geht es wirklich um deine innerste Persönlichkeit. Und wenn du das nicht hast, und es ist einfach scheiße schwierig, die Menschen voneinander zu unterscheiden, dann, ja, dann hast du einfach ein Riesenproblem, dich zu erden. Und ich finde, diese Geschichte zu zeigen, lohnt sich immer wieder. Also finde es total wichtig, dass einem klar ist, dass ja Glamour und Glanz und Reichtum und so, das ist alles schön und gut, aber wenn die Basis nicht da ist, dann bist du in Lebensgefahr. Also, so.
Na gut.
Ich nehme den Punkt und ja, und du hast recht, wenn du sagst, ihr schaut die Serie und ihr werdet das Gefühl haben, ihr seht nichts Neues, aber ich finde das nicht unbedingt eine Schwäche und es ist halt Holstens Leben. Aber wie gesagt, also ich bin auch offen für andere Meinungen und auch für eure Meinungen vor allen Dingen. Ich wiederhole mich da sehr, sehr gerne. Schaut bei uns auf Instagram mal vorbei und lasst uns mal ein Feedback da. Wie ihr das seht, das schauen wir uns gerne an und nehmen das doch vielleicht auch mal noch in die nächste Folge mit rein, falls wir da irgendwas Spannendes sehen.
Ja, wie immer erfahrt ihr auch da, worum es bei uns in der nächsten Folge gehen wird. Und wir haben zu dieser Folge euch auch nochmal ein paar Bilder zusammengestellt im Vergleich vom Cast der Serie zu der realen Person. Das finde ich immer super spannend bei solchen echten Geschichten.
Liza Minnelli, ich sag's euch, zieht euch das da rein. Das ist brutal. Ja, also das könnt ihr auf Instagram gerne erforschen, wenn euch interessiert, wie da die Optiken sind.
Aber wir schicken euch auch nicht ins Wochenende, in den Feierabend oder in den Tag oder wann auch immer ihr die mal gehört, ohne dass wir auch euch eine Empfehlung mitgeben möchten. Und zwar auf Apple TV Plus gibt es die Serie Little America. Staffel 1 hat 8 Folgen mit circa 30 Minuten Länge. Also ganz angenehm snackable und ich würde auch sagen, eignet sich als Frühstücksserie. Sie ist von den Machern von The Big Sick, Silicon Valley und The Master of None, eine Anthology-Serie. Das heißt, es sind alles kleine, abgeschlossene Geschichten für sich. Witzige, romantische, einfühlsame und inspirierende Geschichten von Einwanderern, die nach Amerika kommen. Und was sie dort erleben und wie sie sich durchschlagen, das sehen wir da. Und es ist wirklich echt einfach was Nettes.
Ja, geil. Sehr, sehr gut. Dann viel Spaß mit dieser Empfehlung und viel Spaß bei dem nächsten Titel, den ihr euch anschauen werdet. Vielleicht ist es ja Holsten, vielleicht ist es Little America oder einer der Neustarts, die wir euch oben genannt haben. Ja, wir sind am Ende unserer Folge. Wir danken euch sehr dafür, vor allen Dingen, dass ihr bis hierhin am Start geblieben seid. Wir lieben euch an dieser Stelle sehr. Das sind die besten und schönsten Hörer, die man sich vorstellen kann. Ein großer Traum. Danke, liebe Jean, für diesen regen Austausch. Ich liebe es ja, mit dir zu diskutieren. Ne? Also mein Puls steigt dann zwar immer ein bisschen, aber ich freue mich halt auch. Ich finde es auch wirklich angenehm, dass wir da manchmal nicht einer Meinung sind und man sich dann damit befassen muss.
Das sehe ich auch so.
Ja, wir hoffen, ihr hattet Spaß und wir hoffen, es war auch für euch eine Bereicherung. Für mich war es zweifellos eine Bereicherung. In der nächsten Folge hat die Jean ja schon gesagt, was wir besprechen. Nämlich etwas, das wir euch auf Instagram verraten, für den, der es noch nicht mitbekommen hat. Serientäter_der Podcast auf Instagram. Schaut rein. Wir geben euch dort in der nächsten Zeit dann durch, was das nächste Thema sein wird. Aber auch unterwegs zu den Releases gibt es immer wieder spannende News und Facts und Trivias, die wir da gerne mit euch teilen. Dinge, die uns irgendwie überraschen, begeistern und so weiter. Also seid gerne dabei, lasst ein Follow da, rezensiert unseren Podcast hier an dieser Stelle und unterstützt uns damit. Das würde uns sehr freuen und wir wären euch sehr dankbar. Und dann wünschen wir euch noch alles Liebe bei dem, was ihr jetzt tun werdet. Und bleibt gesund. Bis zur nächsten Folge. Euer Serientäter_der Podcast.
Ja, und wir gehen jetzt einen Döner essen, oder?
Oh yes, let's go.